Hallo, hier ist der zweite Teil unseres Tagungspodcasts von der Lachesis-Tagung 61, Nummer 61, die vom 2. bis zum 6. Juni 2023 stattfand. Unser Thema war Würde und ihr hört jetzt ein Interview mit der Referentin Angelika Voss. Angelika Voss hat am Samstag einen Vortrag gehalten, was bedeutet Würde für die Patientin. Dies ist auch ein sehr politischer Vortrag und Angelika Voss ist Diplompädagogin, sie ist Doktorin der Humanbiologie, also sie hat dort den Schwerpunkt Gendermedizin. Sie ist Referentin für Gesundheitsmanagement und arbeitet in Frauen- und Mädchengesundheitszentren, Netzwerke in Niedersachsen. Außerdem ist sie die Autorin des Buches Frauen sind anders krank als Männer. Dann wünsche ich euch viele interessante Informationen und Anregungen mit dem folgenden Interview mit Angelika Voss.
Danke. Wunderbaren Sommertagung von Lachesis 2023. Angelika Voss ist jetzt hier. Die hat am Samstag einen Vortrag gehalten hier für uns zum Thema, was bedeutet Würde für die Patientin. Genau. Und das war auch mit dem Fokus Würde im Zusammenhang Patriarchat, Kapitalismus, Patientin im Gesundheitswesen, um das jetzt so ganz, ganz kurz zu benennen. Aber Angelika, vielleicht stellst du dich einfach noch mal kurz vor. Und genau.
Ja, ich bin Angelika Voss, Referentin für Gesundheitsförderung, Diplompädagogin und Doktor der Humanbiologie und bin im Frauen-Mädchen-Gesundheitszentrum Region Hannover tätig. Und zu meinem Vortrag gestern, vielleicht ganz kurz, tatsächlich war mein Fokus darauf zu setzen, dass Würde nicht für alle gleich ist, für alle Menschen, sondern dass es sehr große Unterschiede gibt, eben halt im Zusammenhang mit patriarchalen Denken und Strukturen, innerhalb derer dann eben sich auch die Würde der Patientin, gerade im Gesundheitswesen, nochmal besonders in der Gynäkologie, niederschlägt.
Ja, genau, was ich dachte so, du hattest zum Beispiel auch so Ideale der Würde beschrieben, was magst du dazu vielleicht was sagen?
Also Ideale haben sich ja entwickelt. Es war ja zuerst eben halt Kant, der überhaupt den Begriff der Menschenwürde geprägt hat, aber der ist nur von einer Vernunft ausgegangen. Das heißt, da war die Leiblichkeit überhaupt nicht mitgedacht. Und vernünftig sein hieß aber für ihn, dass das Frauen eigentlich gar nicht können, weil die nur emotional sind. Fichte hat es weiterentwickelt und dann tatsächlich Leiblichkeit eingebracht als Menschenwürde auch und damit dann auch genommen, dass Geist, Seele und der Körper eben halt eins sind und alles berücksichtigt werden muss. Und das ist eigentlich so die Ausgangsbasis, von der man jetzt gucken muss. Trifft das denn auch für die Frauen insgesamt zu oder wo ist jedes Mal die Verletzung der Würde? Weil sie eben als Frauen wahrgenommen werden und dann eben halt dem Begriff Misogynie folgend ausgebeutet oder unterdrückt, beleidigt, erniedrigt, gewalttätig, vergewaltigt werden. Also das sind alles verschiedene Aspekte darunter.
Ja, genau. Wo könnten Frauen Verletzungen der Würde bzw. die Patientin auch nochmal so Kernpunkte oder Eckpunkte erkennen von Verletzungen von Würde in dem System wahrnehmen?
Also das Erste ist natürlich Scham. Also indem ich zum Beispiel einfach, wenn ich im Krankenhaus bin, die Bettdecke hochreiße als Arzt und sage, jetzt gucken wir mal. Das ist das Erste. Oder eben halt, wenn ich schon mit gespreizten Beinen auf dem gynäkologischen Stuhl sitze und aber lange Zeit überhaupt kein Behandler kommt. Das sind auch Entwürdigungen und auch das ist mit Scham ja verbunden. Aber es können auch eben halt Aspekte von Trauer sein, die mich verletzenden Blicke zum Beispiel, die mich verletzenden Berührungen und so weiter. Oder auch eben halt ein Ausdruck von Wut, also dass ich merke, hier stimmt was gravierend nicht. Aber das heißt auch, ich muss meine Gefühle zulassen.
Genau, das ging, glaube ich, auch so ein bisschen, da hattest du einen Gefühlskompass auch genannt.
Genau. Ja, genau. Und in diesem Gefühlskompass ist das eben halt aufgeteilt. Einerseits in Text, dann in dem, was positiv ist und dann eben halt der Schatten immer gegenübergestellt. Und am Ende, wenn der Schatten ist, ist das eigentlich immer das, was man in der Resilienz oder auch in der Bewältigung von Traumata dann eigentlich dieses Todstellen macht. Ja, also das heißt, ich lasse gar nichts mehr zu und alles ist nur noch schlimm und gar nicht mehr zu bewältigen. Und die andere Seite ist dann immer, ich nehme etwas erstmal nur wahr und dann wird bewertet. Und das kann ja sehr unterschiedlich sein.
Ja. Ja. Reduktion auf reproduktive Eigenschaften der Frauen, das ist ja auch ein großes Thema.
Genau. In dem Bereich haben wir natürlich ganz viele Verletzungen der Würde. Das fängt ja schon an, dass eben halt ein unheimlich großer Zwang besteht, zum Beispiel Pränataldiagnostik in Anspruch zu nehmen, aber auch eben halt bei dieser Nichtbekanntgebung, was eigentlich mit der künstlichen Befruchtung alles im Zusammenhang steht, um überhaupt Frauen in die Lage zu setzen, ein Kind austragen zu können. Und dass das mit Schmerzen verbunden ist, dass das mit Erniedrigung verbunden ist. Und auch mit körperlichen Risiken eben halt sehr großen und die Resultate eben halt gar nicht so hoch sind. Mhm. Aber auch der Blick eben halt schon alleine mit dem Anspruch, das Kind zu sichtbar zu machen, anstelle der Frau oder sagen wir den Embryo oder den Fötus, ist ja schon eine gewisse Erniedrigung, weil die Frau verschwindet ja hinter diesem Bild. Und das ist natürlich eine Freude, wenn Eltern dann sehen können, dass da jetzt gerade was im Wachsen ist. Aber in dem Moment, wo die Frau verschwindet und nur noch der Embryo oder der Fötus im Mittelpunkt steht, trenne ich ja was ganz Wichtiges ab. Das heißt, es wird Körperlichkeit wird rein als Instrument benutzt.
Ja, Thema, da ist eigentlich auch nochmal diese Entwürdigung durch Fortschritt.
Und da haben wir natürlich bei den Entwicklungen der Technologien unheimlich viel drin. Je weiter wir voranschreiten, desto mehr wird eigentlich diese Entwürdigung sichtbar, ohne dass sie aber eigentlich angreifbar wird. Und ich hatte gestern in dem Vortrag ja auch nochmal gesagt, wir bleiben bei dem Vergleich, ich ziehe einfach eine Bettdecke weg. Aber das heißt, ich entblöße mich. Aber bei der Digitalisierung meiner Krankendaten zum Beispiel passiert das Gleiche, ich entblöße mich komplett. Und was bedeutet das dann, wenn eben halt da eine Diagnose drin steht, die für mich sehr negativ sich auswirken kann, weil das Vorurteile prägt, bei anderen Ärzten zum Beispiel, und ich dann plötzlich abgestempelt bin. Ja, weil alle können es ja lesen, wenn ich dem nicht widersprochen habe, dass dieser Zugriff ja auf die Krankenakte für alle zugänglich ist, dann heißt das ja, dass jeder lesen kann, wie über mich geurteilt wurde.
Ja, genau. Ich wollte auch gerne nochmal, ich fand das auch gut, du hattest da auch nochmal dieses Thema Differenz zwischen Respekt und Toleranz. Magst du da auch nochmal was zu sagen?
Ja, also Respekt ist natürlich erstmal eine Grundvoraussetzung, um überhaupt Würde zu erhalten. Und der Unterschied zwischen Respekt und Toleranz bedeutet, dass ich Toleranz dann habe, wenn ich von oben herab auf jemanden gucke und sage, ich gewähre dir, dass du so bist, wie du bist. Aber ich kann das auch entziehen. Ja, in dem Moment kann ich sagen, nein, ich akzeptiere dich so nicht. Bei Respekt heißt das immer Augenhöhe, gleiche Einstellungen zu etwas und dann zu sagen, ich nehme dich so, wie du bist und ich akzeptiere dich so, wie du bist, auch wenn du vielleicht nicht meinen Vorstellungen entsprichst.
Das Thema Gendermedizin, Entwicklung, feministische Perspektiven in der deutschsprachigen Medizin.
Also die Ausgangssituation war ja eigentlich Herkunft von der Frauenforschung, dann die Frauengesundheitsforschung, dann die Geschlechterforschung, das zu transportieren mit den verschiedensten Aspekten in die Medizin, das heißt aus der Biologie, aus den Naturwissenschaften, aus der Soziologie. Und jetzt haben wir aber eine andere Entwicklung zurzeit, weil der Hauptgesichtspunkt ist, wieder auf die Biologie zu gucken. Und damit geht natürlich wichtige Aspekte verloren. Das heißt also, der Zusammenhang zwischen körperlichen Symptomen oder auch Ausformungen, sage ich jetzt mal, im Zusammenhang mit Entwicklungen zu sehen, die Frauen eben halt aufgrund ihrer Sozialisation ausmachen. Oder auch der Begriff zum Beispiel der Epigenetik, dass ja so wenig reingenommen wird. Das fehlt im Moment sehr viel, weil das hat sich nochmal gezeigt in auch Konferenzen oder auch Ausarbeitungen zur Corona und Frauen, dass der Blick doch sehr, sehr stark auf Hormone gerichtet wurde bei Differenzen, die aufgetreten sind in Krankheitsfällen oder auch eben halt auf Immunsystem, was aber auch wiederum abgeleitet wurde vom Östrogen, Gestagen, Progesteronspiegel und so weiter. Mhm. Und das heißt, dieser Blick ist eigentlich zu kurz gegriffen. Ja. Ja. Und meine Kritik war schon sehr früh, dass ich gesagt habe, warum hat man nicht Transgender zur Person mitgenommen? Weil dann hätte man besser absehen können, wie ist der Spiegel jeweils, was ist die Ausgangsposition, was Mann, was Frau. Und könnte dann vielleicht eher sagen, ob es tatsächlich nur die Hormone sind.
Ja. Ja.
Also diese Aspekte fehlen zum Beispiel bislang.
Mhm. Genau. Fand es dann nochmal in Bezug jetzt gerade auch nochmal so in der nochmal Patientin und das Würdethema, da war zum Beispiel, da hattest du die Fragestellung mit dem Kantschen Imperativ genannt. Genau. Vielleicht magst du dazu nochmal.
Ja, also ja. Die kennen ja, das kennen ja die meisten, ne? Was du nicht willst, dass man dir tut, ist ja diese verkürzte Form, das fügt auch keinen anderen zu. Und man müsste jetzt da eigentlich sagen, gilt das grundsätzlich eben halt in der Ausformulierung für Frauen, was bedeuten Gesetze, die patriarchal entstanden sind, ist eine Ausformulierung im Grundgesetz Artikel 1 oder auch UNO-Charta eben halt, die Würde des Menschen ist unantastbar oder eben halt Menschenrechte in Artikel 1 der UNO, dass da eigentlich dieses Spezifische von Frauen nicht mitgelacht wird. Ja, weil doch sehr, sehr vieles einfach unter dem generellen Aspekt betrachtet wird, aber dass diese Gewaltanwendung gegen Frauen eben halt nicht da inbegriffen ist. Ja, also das müsste man extra nochmal ausformulieren. Man muss jetzt nicht neue Frauenrechte oder so formulieren, sondern es fehlt grundsätzlich ein feministischer Blick auf die Medizinethik zum Beispiel.
Ja.
Ja? Und damit auch im gesamten Zusammenhang.
Ja. Nochmal so, dann war auch so dieses Thema Vorurteile und Erwartungshaltung im Blick der behandelnde Person, auf die zu behandelnde Person, da hattest du auch nochmal gute Denkanstöße geliefert.
Also es ist ja so, wenn jemand zu mir kommt, als Behandlerin, als Beraterin, dann sehe ich ja jetzt erstmal Menschen vor mir. Und das heißt, wie ordne ich diesen Menschen ein?
Ja. Ja,
sehe ich den jetzt als Frau, sehe ich den als Mann, sehe ich den als Mensch generell und weiß jetzt gar nicht, was habe ich da vor mir. Und das ist ja wichtig, um zu erkennen, wie muss diese Person von mir wahrgenommen werden. Das heißt, ich müsste erstmal fragen, als was wirst du, möchtest du von mir wahrgenommen werden, damit ich eine gutmögliche Behandlung für dich bereitstellen kann und nicht generalisieren.
Ja, genau. Sehr spannend, da dieses ABCD-Modell. Magst du dazu noch sagen, das war von Professor
Schoninow. Ja. Und zwar, der hat ein Modell entwickelt, das ist eigentlich aus der Palliativpflege gekommen. Das ist Attitude, also die Einstellung, die jemand hat gegenüber Patientinnen und Patienten. Dann eben mal Behavior, das Verhalten. C, die Kommunikation, also Communication. Ja. Und D, der Dialog. Ja, diese vier Ansätze zu berücksichtigen und zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal B-Behavior, heißt dann auch, setze ich mich gleich gegenüber hin, habe ich gleiche Augenhöhe, wende ich mich ab zum Beispiel, wie blicke ich jemanden an? Ja, sind die Blicke aufrichtig oder ist es abschätzend? Das alles gehört dazu. Ja. Und Kommunikation heißt für mich im Zusammenhang mit Patientin, ist das geschlechtssensibel. Ja, achte ich auf geschlechtssensible Sprache? Achte ich darauf, dass Frauen vielleicht anders kommunizieren als Männer? Weil Männer haben ja zum Beispiel sehr stark inhaliert, ich sage jetzt extra inhaliert, dass sie eher technisch denken.
Ja.
Und es gibt schöne Untersuchungen aus der Psychologie, dass wenn Männer einen Herzinfarkt haben, die dann beschreiben, boah, das war wie so ein Traktor, der über die Brust rollt. Wenn Frauen das beschreiben, ist das oft eher so, dass sie sagen, ja, und ich habe dann immer so ein Problem schon, wenn ich die Treppen hochsteige und dann habe ich gemerkt, dass da und da weh. Das ist aber für ärztliche Kommunikation und Arzt jetzt nicht als Mann, sondern als generativ gedacht, als Übergeordnetes mit Frauen eingebunden. Da kommen die dann nicht mehr mit klar, weil die denken stenografisch. Ja, Ärzte denken stenografisch, müssen in bestimmten Zeitraum was abarbeiten.
So. Ja, ja. Ja, auf die Körperleibvorstellung, da bist du ja vorhin schon nochmal eingegangen. Das fand ich trotzdem, finde ich es eigentlich nochmal ganz interessant, vielleicht da nochmal kurz nochmal zurückzugehen. und auch nochmal diese Entwicklung vielleicht nochmal zu beschreiben, die du da entdeckt hast, irgendwie, wann sich das schon getrennt hat, das finde ich auch nochmal ganz wichtig irgendwie.
Also es gibt ja so verschiedene, also auch in der modernen Geschlechterforschung gibt es jetzt viele Ausarbeitungen zu Körperlichkeit und so weiter. Ich bin weiter zurückgegangen und es gibt einen von der Lippe, der hat dieses Buch Vom Leib zum Körper geschrieben. Und ältere Forscherin, auch Barbara Duden zum Beispiel, der sehr bekannt ist, haben ja mit Leiblichkeit gearbeitet. Und darin ist eben halt klar, dass Körperlichkeit immer heißt eine Disziplinierung und das Leibliche dann untergeordnet ist. Und in dem Moment, wo der Körper in den Mittelpunkt gestellt wird, und das passiert mit Frauenkörpern ja ganz häufig, reduziere ich jemanden auf diese Disziplinierungsarbeit. Und das ist was, wo man eigentlich dann auch schon die Würde verletzt.
Ja.
Wenn es nicht freiwillig passiert. Also der höfische Tanz war die Ausgangsposition, wovon der Lippe von schreibt und wo dann eben halt auf einmal der Leib zu ganz bestimmten Bewegungen veranlasst wurde. Und die mussten auch in einer ganz bestimmten Reihenfolge sein. Das heißt, das ist aber ja bei uns bei allen Tänzen heute so. Ja, außer wenn man frei Himmel tanzt, aber bei allen Standardtänzen ist das tatsächlich so, dass es eine Disziplinierung gibt. Und diese Disziplinierung setzt sich ja überall fort, ob in der Schule oder sonst irgendwo.
Ja.
Und das entspricht einem, und da muss man gucken, wenn dieses Gefühl dem widerspricht, was ich eigentlich möchte, dann kann das sein, dass auch da schon wieder verletzt ist.
Ja.
Weil immer wenn ich merke, es ist widersprüchlich, dann muss man eigentlich gucken, ob das nicht die Würde verletzend ist.
Ja. Angelika, also ich freue mich erstmal jetzt irgendwie auf deine vielen, vielen Antworten, die du jetzt uns hier geben konntest. Irgendwie, wir bekommen ja, glaube ich, auch noch ein Skript, das ich ein bisschen bearbeiten kann. Und ja, möchtest du jetzt vielleicht noch etwas zusätzlich Ergänzendes jetzt auch sagen? Vielleicht habe ich ja eine ganz wichtige Frage übersehen, was dir noch auf der Seele brennt. Was
ja,
wir hier noch reingeben?
Also ich glaube, wir kommen im Moment mit so kleinen Reformen nicht weiter. Ich glaube, wir müssen eigene Strukturen wieder aufbauen, wie wir sie auch schon mal hatten als Frauenfeministin, und darin unsere eigenen Ideen und so weiter entwickeln. Weil ich glaube, dieses zerstörerische Moment des Patriarchalen plus des Kapitalismus, das ist ja auch in der Medizin sichtbar. Und ich glaube, an den Stellen muss unbedingt gearbeitet werden von uns, um da was Positives gegenzusetzen.
Ja.
Indem diese Fragestellung, die ich auch aufgeworfen habe mit dem Zusammenhang mit Würde, wirklich berücksichtigt wird.
Ja, danke. Genau. Noch eine Frage. Wie hat sie hier auf der Lachesis-Tagung gefallen?
Also mir hat es super gut gefallen und ich danke auch, dass ich eingeladen worden bin. Und ich muss sagen, ich habe seit Corona nicht mehr so viel gelacht.
Oh, schön. Danke auch, ja.
Sehr inspirierend auch.
Ja, danke. Dankeschön. Ja, wir haben das auch sehr genossen hier, ja, mit dir. Also das war auch sehr befruchtend alles, ja. Dann.